Ja, wie würdet ihr den David umschreiben? Also ich meine jetzt nicht den David Bach, über ihn könnt ihr ein anderes Mal reden, sondern ich rede vom biblischen David. Wenn du jetzt nur ein Wort sagen dürftest, was würde für dich im Vordergrund stehen? Was würdest du zum David für ein Wort dazu gesellen? Vielleicht können wir gerade mal schnell sammeln.
Sünder!
Ein Mann nach dem Herzen Gottes, das ist schon ein rechter Begriff, ja.
Demütig.
Hingabe. Gerecht. Acht. Ja, echt.
Ein bisschen crazy.
Ja.
Er ist mega reich.
Reich. Materiell reich.
Ein Anwärter.
Vertrauen. Ein schöner Mann. Ein Sänger, genau, poetisch auch noch. Also, ihr habt einen Haufen Eigenschaften gesagt, die ihn ausgezeichnet haben, aber spannenderweise finden wir wahrscheinlich zu jeder von dieser Eigenschaft noch auch andere Menschen im Alten Testament, außer etwas, das schon genannt wurde. Aber ich sehe, ihr habt schon eine gute Vorahnung von ihm. Also der Paulus redet auch vom David, oder sagen wir mal, er zitiert eigentlich Gott, wie Gott über den David redet. Der Paulus ist nämlich in Antiochia, in Pisidien, und er redet dort mit den Juden. Eigentlich möchte er über Jesus reden und darum leitet er über die Geschichte vom Volk Israel ein, weil das ihnen natürlich nachsteht. Und dort sagt er ihnen in der Apostelgeschichte 13, und von da an begehrten sie, also das Volk Israel, einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Also Gott und später in dem Fall auch der Paulus beschreibt David mit diesen Wort ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen irritierend, ich meine, den David ein Mann nach dem Herzen Gottes zu nennen. Wir wissen, der David war kein Engel gewesen. Also der David hat einen Haufen Blut an der Hand gehabt, darum hat er zum Beispiel den Tempel ja nicht dürfen bauen. Er hat phasenweise gelogen, gemordet, er hat plündert, er hat eine fremde Ehe gebrochen und den Ehemann ermorden lassen. Er hat auch in seiner Familie, ich sage jetzt mal, eher ein grösseres Chaos gehabt, als dass das vorbildlich gelaufen wäre in seiner eigenen Familie. Also ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also wenn wir so auf seine moralische Lebensführung schauen, dann ist ein durchschnittlicher Schweizer oder eine durchschnittliche Schweizerin genauso ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes. Das Fazit ist, da muss irgendetwas mehr dran sein. Nach dem Herzen Gottes. Da muss irgendwie noch etwas anderes dran sein. Was beinhaltet das? Das Herz Gottes. Was ist Gottes Herz? Oder ich formuliere es mal menschlich. Was ist das innerste dann Bedürfnis von Gott? Sehnsucht. Was macht es dann aus, sein Herz? Ich habe euch da vorgehabt, euch nach den Eigenschaften Gottes zu fragen. Das habt ihr schon super zusammengetragen, das ist tipptopp. Genau. Jetzt, welche von denen wird in der Bibel am stärksten betont oder am stärksten bezeugt? Ja, es wird nicht am stärksten bezeugt. Aber das sollen wir, darauf kommen wir nachher dann. Ja. Aber wenn wir jetzt auf diese Eigenschaft schauen, welche wird am stärksten oder am deutlichsten bezeugt?
Barmherzigkeit.
Nicht Liebe, nein, nicht Barmherzigkeit.
Heiligkeit,
genau. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das ist die Eigenschaft, ihr habt sie schön in die Mitte geschrieben, das habe ich tipptopp gemacht. Genau, Gott ist heilig, das ist die Eigenschaft, die am stärksten betont wird.
Wenn wir jetzt an das denken, was wir vorher gerade über den David gehört haben, fragt sich, wie soll das zusammenpassen? Wie soll das zusammengehen? Also wichtig ist unser Verständnis von heilig. Heilig heisst voller Heil. Also da ist nichts Gebrochenes, da ist keine Sünde, kein Fehler, keine Krankheit. Da ist keine Falschheit, keine Finsternis, nichts Sottiges. Heilig sein heisst nur Heil, nur ganz sein. Das ist auch das, was das Wort Shalom umfasst. Und weil Gott heilig ist, ist er auch die absolute Liebe. Die vollkommene Agape-Liebe kann nur jemand haben, der nicht ein inneres Loch hat, sag es mal so. Also Liebe, wirkliche Liebe ist nur möglich, wenn man selber nicht ein Defizit hat, nicht aus dem Defizit kommt. Und mit dieser Liebe ja etwas bei sich selber stillen möchte. Also weil Gott heilig ist, ist er auch die vollkommene Liebe, weil Gott nie aus dem Defizit rauskommt. Also Gott hat nicht nur Liebe, sondern Gott ist die Liebe, weil er heilig ist. Die heilige, vollkommene Liebe, die wird jetzt also immer überfließen. Weil eben Gott kein Defizit in sich hat, wird die Liebe immer überfließen, sie wird sich verschenken. Die Liebe ist immer auf das Gegenüber angelegt. Auf Beziehung, auf intime Nähe und Freundschaft. Und wenn ich heute von Intimität rede, dann meine ich nicht Sexualität, das wird heutzutage oft zusammen gleich verwendet, aber es gibt intime Gemeinschaft von Liebe, von Anteil geben, von Beschenken und beschenkt werden, wo nicht sexuell ausgerichtet ist. Und das meine ich heute, wenn ich von Intimität rede. Also heilige, vollkommene Liebe will sich verschenken, sucht die intime Beziehung. Und ich glaube, dass das Herz von Gott ist. Also wenn wir so von diesen Kerneigenschaften von Gott ausgehen, von Heiligkeit und Liebe, dann führt das unweigerlich in die Beziehung. Und es ist spannend, wenn wir den Gedanken mit dem vergleichen, was eben Gott von uns Menschen möchte. Natürlich kann man jetzt sagen, Gott möchte, dass wir die Gebote einhalten, dass wir ein möglichst ordentliches, geheiligtes Leben leben. Man könnte da ganz vieles aufzählen, aber wenn man es zusammenfassen will, dann kommt man auf das, was wir schon gehört haben. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Jesus griff das dann auf, haben wir vorher auch schon schön gehört. Jesus griff das auf und Jesus sagt, da drin enthalten ist das ganze Gesetz und Propheten. Also ich glaube, dass wir da etwas vom Herzen Gottes spüren. Gott möchte Heiligkeit und Liebe ihm gegenüber, aber auch den Mitmenschen gegenüber. Gott möchte also die tiefe, die enge Gemeinschaft mit den Menschen. Und das spiegelt sich auch durch die ganze Menschheitsgeschichte durch. Gott will mit den Menschen intime Gemeinschaft leben. Und dazu sind die Menschen erschaffen worden. Später erlöst er die Menschen für das und schlussendlich wird er uns eines Tages vollenden zur Gemeinschaft. Also es fängt an bei der Erschaffung von Adam. Es war so schön in der Retrette, die wir hatten, vor ein bisschen mehr als einem Monat, hat er gesagt, Gott formt den Menschen mit der Hand, also sehr ein persönlicher Akt. Also er redet nicht einfach wie bei den anderen Sachen, sondern er formt ihn mit der Hand und dann haucht er ihm den Lebensodem ein. Und er hat auch gesagt, das steht nicht in der Bibel, er hat gesagt, so schön die Vorstellung, oder? Das Erste, wenn der Adam die Augen aufschlägt, das Erste, was er sieht, ist das Angesicht Gottes, wo ihm das Leben eingehaucht hat. Gott erschafft den Menschen als Ebenbild zur intimen Gemeinschaft zum Gegenüber. Ein Wesen, das seine Liebe annehmen kann und auch die Liebe wieder darauf antworten kann. Aber dann kommt schon der Zerbruch durch die Sünde. Nach dem Sündenfall fragt Gott im Garten Eden ja nicht als Erstes, Adam, was hast du gemacht? Sondern er fragt als Erstes, Adam, wo bist du? Also wieder die Nähe ist zerbrochen. Später dann in der Menschheitsgeschichte erwählt sich Gott ein Volk, sein Volk, also er sagt, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Er erwählt sich einen Teil also von den Ebenbildern, wo er mit denen die Nähe leben will. Er lässt das Zelt von der Begegnung bauen, die Stiftshütte, das Zelt zum Gott begegnen und das soll mitten in der Zeltstadt der Israeliten innen sein. Das soll mitten drinnen stehen. Und das Volk, das soll gesegnet werden mit einem Segen, wo eben ihnen das Angesicht Gottes zuspricht, die Nähe zuspricht. Also die Nähe Gottes, das ist der Segen für die Menschen. Man könnte noch vieles weiteres aufzählen, aber es geht bergab. Immer wieder verletzen die Menschen die Intimität. Ja, sie treten sie sogar mit den Füßen. Sie wenden sich von Gott ab und so geht es durch die Wüstenzeit, durch die Richterzeit. Also die Landnahme, die Richterzeit, dann die Zeit der Könige und es wird immer maroder in diesem Volk. Das Volk läuft anderen Göttern nach, sie lieben eben nicht Gott, sondern anders. Gott redet zu den Propheten in klaren Bildern, in Bilder von der verletzten Intimität. Der Hosea muss zum Beispiel eine Prostituierte heiraten, ein Bild für Gott und sein abgefallenes Volk. Also ich meine, stell dir das vor, oder? So eine Beziehung, wenn dein Partner, deine Partnerin immer wieder irgendwie ja, Ausschau nach anderen hat, oder ich kann mir das nicht so genau vorstellen, und so quasi eigentlich nur auf dem Papier mit dir verheiratet ist. Das ist ein furchtbarer Zustand. Das kann nicht ewig so weitergehen. Und dann beim Jeremia, der hat ja zur Zeit vom Ende, von dem ganzen Zerfall gelebt, der kündet, durch ihn kündet Gott einen neuen Bund an. In Jeremia 31 lesen wir das, da heißt: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss, an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, und sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Als er sagt, es kommt ein neuer Bund, weil der vorige Bund haben sie gebrochen. Und Gott redet da von einem Bund mit Worten von der Ehe. Also sie haben die intime Bundes-Ehe-Beziehung gebrochen, sagt er. Darum wird ein neuer Bund kommen. Gott beschreibt sich also mit den Propheten als einen geschädigten Ehemann vom Volk. Aber noch immer will er die Nähe, die Intimität. Und wie kann jetzt die Nähe entstehen? Wie kann die Intimität werden? Durch den neuen Bund, den er angekündigt hat. Das ist Jesus. Also jetzt kommt Gott selber in die Welt, wird Mensch. Und damit sehen wir Menschen als erstes Mal ein anschauliches Beispiel dafür, was Gott für uns Menschen möchte. Also wie die Beziehung, die unglaublich intime Beziehung aussehen könnte. Jesus redet ja total vertraut mit seinem Vater. Also er nennt ihn immer wieder «mein Vater» oder «heiliger Vater». Und besonders stark wird das natürlich in seinen Gebeten ersichtlich. Also Johannes 17 ist so ein total intimer Einblick in die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater. Und um was bittet da Jesus? Ja genau, also unter anderem um genau die intime Nähe auch für uns. Er sagt, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns seien. Also da klingt es wieder an, oder? Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft. Also die Nähe, die Intimität wird sogar von Jesus so erbeten. Jesus gibt uns also eigentlich einen Einblick, wie die Beziehung aussehen könnte. Aber Jesus ist jetzt nicht nur ein anschauliches Beispiel, so als Beispiel auf die Welt gekommen, sondern als zweites ist er selber ja auch Gott und auch er möchte die intime Beziehung mit uns Menschen leben. Und wieder wird das ins Bild von der Ehe gefasst. Jesus wird als Bräutigam beschrieben. Wir gemeint sind die Brut. Johannes der Täufer, der Vorbereiter von Jesus, oder? Er hat ihn als Bräutigam bezeichnet. Jesus selber erzählt so die Gleichnisse, die in die Richtung gehen, oder? Das grosse Hochzeitsmahl oder die 10 Jungfrauen, die auf den Bräutigam warten. Der Paulus beschreibt oder schreibt den Korinther, dass sie mit Christus verlobt sind und im Epheserbrief schreibt er über die Ehe. Und dort stellt er ja einen direkten Bezug zwischen Christus und der Gemeinde im Rahmen der Ehe dar. An dem hat sich ja nichts geändert bis heute. Wir, die Gemeinde, wir sind die Brut. Wir sind verlobt mit Christus. Ja, und am Ende der Menschheitsgeschichte wird dann die Hochzeit kommen, die von Gottes Herzen ersehnte intime Gemeinschaft mit seinen Ebenbildern wird schlussendlich die Realität werden. Also wir lesen das in Offenbarung 19. Dort steht, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Kurz darauf aber lese ich weiter aus der Offenbarung, aus dem Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Also aus Jerusalem wird wie eine Brut dargestellt für uns. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, jetzt kommt das Spannende, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Also da kommt das neue Jerusalem oben runter und dann heißt siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Da macht es klingen, oder? Von früher. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Dann wird alles heil sein. Alles wird vollkommene Heiligkeit sein und darum wird alles auch vollkommene Liebe sein und die intimste Gemeinschaft, die wir uns überhaupt wahrscheinlich eigentlich nicht vorstellen können. Das ist also so der grosse Bogen von der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Ein heiliger Gott, der aus vollkommen heiliger Liebe heraus Ebenbilder erschafft, mit denen er die Beziehung leben will, teilen will. Das ist der Kern, das ist das Herz von Gott. Intime, heilige Beziehung. Also ich hoffe, es ist ein bisschen gelungen, so die Sehnsucht Gottes, das Herzensanliegen ein bisschen so aufzuzeichnen. Und damit kehren wir jetzt zum David zurück. Der David wird ja eben ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Dann müsste bei ihm also etwas von dieser heiligen Intimität ja sichtbar sein. Und das wollen wir jetzt kurz anschauen. Wir schauen drei Bereiche, jeweils relativ kurz an. Also wir schauen die Zeit an, wo er unter Verfolgung war vom Saul, die Zeit, wo er dann sein eigenes Königtum hat können stabilisieren und dann aber auch die Zeit von seinem eigenen Versagen. Der David hat ja einen langen Weg auf den Thron. Also er ist, ja, das ist einige Jahre gegangen, er war schon angekündigt, er war gesalbt, aber noch immer hat der alte König, der Saul, hat, regiert. Und jetzt ist es ja interessant, Gott sagt ja schon vor der Salbung von David zum König, sagt er ja schon, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes sieht. Also es ist nicht etwas, was sich dann einfach entwickelt hat in seinem Königsjahr, in seinem Regierungsjahr, sondern es war bereits da gewesen. Also müsste auch etwas in dieser Phase von der Verfolgung unter dem Saul sichtbar sein, von dieser Intimität. Der Saul hat ja David nach dem Leben getrachtet, immer offener, immer direkter. Der David war also mehrere Jahre auf der Flucht vor dem Saul in unterschiedlichen Phasen. Und in dieser Zeit hat er verschiedene Psalmen verfasst. Also 34, 52, 54, 56, 57 und 142. Das sind sechs, die man ganz sicher dieser Zeitspanne zuordnen kann. Aber wahrscheinlich auch noch andere. Und oft sind, wenn man in diese Psalmen hineinschaut, dann sind die oft geprägt von Bedrohung und von Not. Aber sie gehen dann über ins Vertrauen und in die Anbetung. Also immer wieder zeigen die Psalmen so die intime, vertrauensvolle Beziehung von David zu Gott. Da einfach ein Beispiel aus dem Psalm 57. Es ist also spannend, wie der David in dieser Nähe immer wieder so aus der Angst bei Gott dann zum Vertrauen gefunden hat. Also mit diesen Psalmen haben wir einen Einblick so in das Innenleben von David. Und wir sehen da sehr viel Intimität mit Gott. Aber man kann es auch umgekehrt anschauen. Immer wenn der David Gott nahe war oder die Nähe gesucht hat, hat er auch Psalmen geschrieben. Wenn er Gott nicht nahe war, dann nicht. Also es hat Phasen gegeben, wo er Gott wirklich nicht nahe war in dieser Zeit. Und dann sind auch schreckliche Sachen passiert bei ihm. Also er hat Mord, Totschlag, Plünderungen, Lügereien hat es in dieser Phase auch gegeben. Aber wir sehen grundsätzlich, der David hat immer wieder, ist immer wieder zurückgekehrt zu Gott und er hat immer wieder die Nähe gesucht und aus dem Vertrauen herausgelebt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay gut, wenn man mit dem Leben bedroht wird, dann ist es eine Art naheliegend, dass man die Nähe zu Gott sucht. Also, dass man Hilfe sucht. Oder selbst gottlose Menschen machen das ja manchmal. Wenn sie nicht mehr weiterkommen, dann okay, dann bete ich halt am Schluss, wenn es nichts mehr nützt. Jetzt ist die Frage, wie ist es später, wo der David selber König geworden ist und also die unmittelbare Bedrohung nicht mehr da war. Hat der David da die Nähe immer noch gesucht zu Gott? Der David hat ja zuerst in Hebron über Juda regiert. Nordstämme haben noch zum Nachkommen von Saul gehört. Aber der David hat dann das ganze Israel können einen. Und für das hat er einen neuen Regierungssitz gebraucht. Und das ist dann Jerusalem geworden. Er hat das können erobern und hat das zu seinem neuen politischen Zentrum gemacht. In dem geeinten Israel. Und so hat er seine Macht können festigen. Und er ist in so eine kleine ruhigere Phase hineingekommen. In seinem Leben. Und was jetzt im Herzen von David ist, das zeigt sich jetzt sehr schön an diesem Punkt. Etwas vom Ersten, nämlich, was er macht, ist, er holt die Bundeslade nach Jerusalem. Die Bundeslade ist ja das Symbol der Gegenwart Gottes. Also einen intimeren Ort der Gegenwart Gottes, den hat es ja schlicht nicht gegeben. Jetzt Bundeslade, die war zu dieser Zeit in Kirjat Jearim. Die Israeliten haben sie früher mal missbrauchen für einen Krieg und dann ist sie den Philister in die Hände geraten. Die sind aber dann von Gott geschlagen worden und haben sie eiligst zurückgeschickt. Und schlussendlich ist sie dann in Kirjat Jearim gestanden, schon etliche Jahre da gewesen. Jetzt der Rest vom Heiligtum ist in Gibeon gestanden, die Stiftshütte zu dieser Zeit. Also das Zelt von der Begegnung mit dem Altar etc., das war in Gibeon. Und eigentlich wäre es jetzt logisch gewesen, zum Bundesladen wieder nach Gibeon in die Stiftshütte zu bringen. Das wäre eigentlich aus meiner Sicht das Logischste gewesen. Oder aber alternativ vielleicht auch noch alles nach Shiloh zu bringen. Das war der ursprüngliche Ort vom Zelt von der Begegnung, nämlich wo der Josua das Zelt ursprünglich angestellt hat. Aber er holt sie nach Jerusalem. Also das ganze Unternehmen offenbart uns das Herz von David. Er hat Bundeslade bei sich in der Stadt wollen. So quasi Gott soll bei mir in der Stadt wohnen. Seine Gegenwart in meiner unmittelbaren Nähe. Der David lässt dort das Zelt aufstellen und wo dann Bundesladen beim zweiten, beim erfolgreichen Versuch nach Jerusalem gekommen ist, hat er auch einen geregelten Gottesdienst eingeführt mit viel Anbetung und Lob für Gott. Sein Bezug zu Gott spiegelt sich jetzt auch da wieder in verschiedenen Psalmen. Also auch da lässt uns der David in sein Innenleben hineinblicken. Er sagt zum Beispiel: Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt. Also er sagt, ich liebe den Ort, wo du wohnst. Oder das bekannte Wort aus dem Psalm 23. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde darum mein Leben in vollen Zügen genießen können. Stand natürlich nicht da. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also merken wir das Herz, wie es ihn dort anzieht. Also es ist nicht darum gegangen, ja, ich habe jetzt Gutes und Barmherzigkeit und jetzt habe ich ein tolles Leben und geniesse es, sondern er sagt, doch, ich möchte im Haus vom Herrn sein. Das ist dort, was mich anzieht. Psalm 27 ist sowieso die Spitze von dem ganzen Eisberg. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Also er könnte sagen, ich vertraue auf Gott. Wenn ein riesiges Heer gegen mich kommt, okay, das kann ich handeln. Da vertraue ich auf Gott. Aber eins erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Also ich glaube, wir spüren da etwas oder, von dem David, von dem Herz, das er hatte. Wir sehen, unter Bedrohung hat er immer wieder seine Nähe gesucht, aber auch in dieser stabileren Lebensphase, im Alltag, hat er trotzdem immer wieder die Nähe von Gott gesucht. Er hat das Verlangen gehabt. Und die Frage ist natürlich jetzt, ja, wie hat es ausgesehen auch in seinem ganzen Versagen? Weil der David war ja überhaupt kein perfekter Mensch gewesen, und er hat viele auch sehr gravierende Fehler gemacht. Jetzt gerade die Geschichte vom Ehebruch und dem nachfolgenden Mord zeigt uns wiederum sein Herz. Es ist ja der Prophet Nathan, der ihn konfrontiert. Der David verschreckt in dem Moment. Und der David kehrt um, er tut Buss und der Psalm 51 lässt uns wieder in sein Herz hineinblicken, was dort losgegangen ist in dem Moment. Und in dem Psalm sagt der David jetzt unter anderem, neben anderem sagt er zu Gott: Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Also sagt eben die Nähe, lass nicht die Sünde so quasi zwischen deiner Nähe und meiner stehen. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Also gerade das Versagen offenbart uns eigentlich sein Herz. Er sagt, erschaff mir ein reines Herz, gib mir einen festen Geist in meinem Inneren. Er sagt also, Herr, ich schaffe das nicht, aber schenk es mir bitte. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, von deiner Nähe, von deinem Gegenüber. Lass mich deine intime Nähe sehen und nimm den Heiligen Geist nicht von mir. Also nimm deine heilige Gegenwart, den Odem Gottes, nicht von mir, sagt er. Der David will also vor allem eins nicht, die Nähe zu Gott verlieren. Er ist sich total bewusst, Gott muss mir ein reines Herz schaffen. Er muss mir einen beständigen Geist geben im Inneren. Ich bringe es nicht auf die Reihe. Der David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, er hat immer wieder die Gemeinschaft mit Gott gesucht. Er hat die gepflegt, auch unter Verfolgung. Aber auch in ruhigen, stabilen Lagen sehen wir das, bis hin auch in seinem ganzen Versagen und von seiner Schuld sehen wir sein Herz. Der David war also in keinster Hinsicht ein tadelloser Mann gewesen. So wie du und ich es auch nicht sind. Aber die Verbundenheit mit Gott, das ist das, was ihn ausgezeichnet hat. Und die Frage ist natürlich, wie steht es da um uns? Wir kommen damit zum Schlussteil der Predigt. Meine Frage an euch ist, was bräuchte es, dass man von dir oder auch von mir sagen könnte, ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes? Was bräuchte es für das? Ich glaube, wir können die Frage beantworten, indem wir schauen, wie Verliebte, Verlobte oder Ehebeziehung gelebt werden kann. Schließlich sind das genau die Bilder, die Gott für die Beziehung zu den Menschen braucht und verwendet. Also, Jesus ist der Bräutigam, wir sind die Brut. Wir sind verlobt. Darum meine Frage ist, was machen so Verlobte? Also, sie bereiten sich auf die Hochzeit vor, das machen wir auch. Aber ich meine jetzt mehr so in der Beziehung, wie wächst die Beziehung von Verlobten? Okay, machen wir eine offene Runde. Wie wächst die Beziehung von Verlobten? Was meint ihr machen? Zeit miteinander verbringen. Reden miteinander.
Immer wieder Abschied nehmen voneinander, ja.
Immer mit, dass man sich wahrscheinlich wieder sehen sollte. Genau. Wie?
Sie bleiben sich treu.
Sie bleiben sich treu, ja. Das habe ich nicht verstanden.
Kein Weg ist zu weit.
Also man scheut keinen Aufwand. Okay, also ihr habt super Sachen gesagt. Und wir wollen das mal anwenden auf unsere Gottesbeziehung. Hoppla. Okay, in der Intimität mit Gott zu wachsen heisst, auf anderes verzichten. Also, wenn jemand richtig verliebt ist, dann verzichtet er aufs Ausschlafen, wenn er dafür mit seiner grossen Liebe kann zum Morgen essen kann, oder? Oder er verzichtet vielleicht auf gewisse Hobbyaktivitäten, wenn er dafür eine Stunde mehr mit seiner Geliebten kann verbringen kann. Oder man verzichtet vielleicht auf den Perfektionismus, man hat vielleicht nicht den perfekten Haushalt oder das perfekte Projekt im Garten oder in der Garage oder so ein Bijou dort oder wie auch immer. Man verzichtet vielleicht auf einen gewissen Perfektionismus, damit Zeit ist für die grosse Liebe. Man verzichtet auch auf gewisse Bequemlichkeit. Also man ist bereit, zugunsten von dieser Beziehung sich einzuschränken, auf andere Sachen zu verzichten und die Extrameile zu gehen. Also man scheut keinen Aufwand. Das heisst für uns vielleicht heisst das in unserem Kalender Zeit für Gott reservieren. Oder am Abend früher ins Bett gehen, damit man am nächsten Morgen mit Gottes Gemeinschaft den Tag starten kann. Wie auch immer. Also in der Intimität mit Gott zu wachsen heisst auf anderes verzichten. Dann heisst es als zweites, in der Intimität mit Gott zu wachsen, heisst ihm Aufmerksamkeit schenken. Also heutzutage sieht man manchmal so ein Unding. Oder ein junges Paar hockt sich im Restaurant gegenüber, alles wunderbar, und was machen sie? Sie schauen beide auf ihren Bildschirm. Oder ein Pärchen ist zusammen und sie schauen einfach nur Netflix, Filme. Und wachsen eigentlich nicht zusammen. Also auf uns angewendet heisst das, Zeit für Gott haben, aber ständig abgelenkt sein, das bringt uns ihm nicht näher. Also in den allermeisten Fällen braucht es wahrscheinlich irgendwie eine Stille oder einen Ort, wo unsere Aufmerksamkeit zu Gott hinfördert und nicht weg von ihm und uns nicht ablenkt. Gott hat früher ja die Menschen oft in der Wüste vorbereitet. Eine Phase der intimsten Aufmerksamkeit. Und vielleicht brauchen wir auch eine Öde, um Gott ohne Ablenkung wahrzunehmen. Dann in der Intimität zu Gott wachsen, heisst miteinander austauschen. Also Verlobte, die erzählen einander und die hören einander zu. Also stell dir mal ein Treffen von Verlobten vor, wo kommen, sich sehen und sagen, danke, dass du dies und jenes erledigt hast. Du könntest du noch beim Fritz noch schauen und helfen. Auch ja, in der Gemeinde kommen wir auch nicht weiter. Könntest du dort auch noch kurz schauen. Danke, das wäre super. Schön, dich zu kennen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Total komisch, oder? Beziehung lebt vom Erzählen und vom Zuhören. Warum das nicht auch mit Gott machen? Logisch, er weiß schon, was du erzählen wirst. Aber vielleicht wird er es ja trotzdem hören. Miteinander austauschen. Und dann ist natürlich jetzt noch die Frage, was machen Verlobte, wenn sie nicht gerade Zeit zu zweit beieinander verbringen? Sie denken aneinander. Ein bisschen salopp gesagt, man lebt ja dann auf Wolke 7. Und bei allem, was man tut, ist man gedanklich eigentlich schon beim Verlobten oder bei der Verlobten. Man könnte schon fast sagen, man lebt fürs Gegenüber. Und damit kommen wir zum letzten Punkt von dieser Aufzählung. Da in der Gottesbeziehung ist es tatsächlich so. Der letzte Punkt heisst, für Gott leben. Das heisst zum einen das Bewusstsein, Gott ist da. Also gerade so im Alltagsstress, oder in den Anforderungen vom ganzen Berufsalltag, dann können innezuhalten, zu wissen, Gott ist da. An ihn zu denken. Oder dann auch bewusst den Alltag, oder was wir auch im Beruf machen, für ihn zu machen. Also zum Beispiel, das heisst, dann zu sagen, okay, ich koche jetzt das Essen, weil ich Jesus liebe. Oder ich schreibe den Bericht, wie wenn Jesus mich darum gebeten hat. Oder ich wische den Dreck auf, weil ich es für Jesus mache. Also ich glaube, Intimität wächst, indem wir uns in einer ständigen Gegenwart immer mehr bewusst werden und unseren Alltag auch ganz bewusst für ihn leben. Ich glaube, wir könnten da wahrscheinlich noch viele Punkte aufzählen an diesem Ort. Ich möchte an dieser Stelle nicht sagen, du musst jetzt genau das so erfüllen. Sondern ich möchte dich ermutigen, in der Intimität zu Gott zu wachsen. Ich merke, ich bin selber auch an diesem Punkt. Das werden wahrscheinlich immer sein, auf dem Weg. Und ich weiß auch, wie schnell dass es passiert, dass man wieder zugedeckt wird, wie schnell dass man abgelenkt ist, wie schnell dass man müde ist, wie schnell dass man Gott vergisst, so im ganzen Funktionieren, im Alltag. Ich kenne das alles auch. Ich bin auch auf dem Weg. Wir alle sind das wahrscheinlich. Aber ich möchte trotzdem, dass man schlussendlich mal von mir kann sagen, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und die Frage ist, wie ist das bei dir? Also abschließend möchte ich einfach sagen, die Predigt soll nicht ein neues Gesetz sein, sondern es soll dich ermutigen, soll animieren, die Nähe zu Gott suchen. Es soll helfen, Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit aller Kraft zu lieben. Ich möchte gerne beten. Vater im Himmel, es ist für uns so total unvorstellbar, dass du die Nähe mit uns leben willst. Das können wir gar nicht so richtig fassen. Und du siehst auch, wie vielfältig dass wir mit dem komplett versagen. Und so brauchen wir es wie der David auch immer wieder, dass du uns das Herz festmachst, dass du uns die Liebe zu dir schenkst, ja, dass du uns das Interesse, die Gedanken, einfach all das in unserem Herz immer wieder neu für dich weckst. Ja, wir bitten, dass du uns auch aufzeigst, wo Sachen im Weg sind und dass wir dich aus dem Weg räumen und können Klarheit schaffen. Ja, als Verlobte, wenn wir uns vorbereiten, wir wollen immer näher an dich heranwachsen, wir wollen den Weg mit dir gehen, immer näher, intimer mit dir unterwegs sein. Und in dem Sinne bitten wir einfach, dass du uns in dem ausrüstest, segnest und stärkst, Herr. Amen.